Wir sind im Galaterbrief im zweiten Kapitel. Gehen Vers für Vers durch den Galaterbrief. Wenn jemand eine Bibel braucht, hinten stehen welche für euch. Sind alle beeindruckt von dem Paulus. Paulus war ein Vorbild, er war ein bewundernswerter Mann. Paulus hat ein Leben gelebt, das ausgerichtet war auf Gott. Er war fruchtbar für das Reich Gottes. Paulus war jemand, der gesagt hat, folgt meinem Vorbild nach, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachfolge und ihn nachahme. Wow. Paulus war nicht vollkommen. Im Römerbrief im 7. Kapitel sagt er, oder da sehen wir, wie er mit seinem Fleisch ringt und er sagt, die Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht und was ich nicht tun will, das tue ich. Paulus war nicht vollkommen. Aber er war in einem hohen Ausmaß siegreich und hat so ein Leben gelebt, das heilig war, das vorbildlich war, das Gott geehrt hat. Und ich bin beeindruckt von dem Paulus. Übrigens, das Wort heilig kommt vom Wort heil. Heilig sein ist gleichbedeutend mit heil sein. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Deswegen will Gott, dass wir ein heiliges Leben leben, weil wir dann heil sind. Weil wir dann wirklich das sind, wozu er uns erschaffen hat. Paulus war so ein Mann, wo wir das sehen konnten. Ein fruchtreiches Leben, ein hingegebenes Leben dem Herrn, ein heiliges Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn immer ich solche Menschen treffe, die so besonders mit dem Herrn gehen, habe ich den Wunsch, mit ihnen zu reden und sie zu fragen, wie machst du das? Was ist dein Schlüssel? Was ist dein Tipp, den du für mich hast? Was ist dein Geheimnis? Wäre es nicht toll, wenn wir uns zusammensetzen könnten mit dem Paulus auf einen Café? Wenn Paulus fragen könnten, hey Paulus, erzähl uns dein Geheimnis. Was ist der Schlüssel für dein Leben? Und wir wissen, wir haben das schon gelernt jetzt, dass wir erlöst sind durch die Gnade Gottes. Nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch das Werk, was Jesus für uns getan hat. Ein freies Geschenk, einfach weil wir ihm vertrauen. Wir wissen jetzt schon, dass uns vergeben ist. Dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. So als ob wir nie gesündigt hätten. Und wir sind dankbar dafür, wir lieben den Herrn dafür. Aber obwohl wir in unserer Position vor Gott schon rein und heilig sind, obwohl uns vergeben ist und wir vollkommen sind vor ihm, durch das, was Jesus für uns getan hat, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Leben wir noch immer nicht, zumindest immer praktisch so, wie wir wirklich vor Gott sind. Es ist noch immer unser Fleisch da, oder es gibt in der Bibel verschiedene Worte, unser alter Mensch, unsere sündige Natur. Es sind noch immer das Fleisch oder dieser alter Mensch beschreibt diese Lüste in mir, dieses Verlangen, diese Dinge zu tun, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, die Dinge, die nicht rein und heilig und gut sind. Und es beinhaltet auch die Gedanken, die nicht rein und heilig sind, die mich irgendwie so ein bisschen dazu drängen wollen, nur ein bisschen mit der Sünde zu spielen. Und ich denke, es beinhaltet auch diese Gefühle, die mich dazu drängen, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, die gegen sein Wort sind, dieser alte Mensch, diese Sehnsüchte, die mich beherrschen wollen, die mich einnehmen wollen, die mein Leben lenken wollen. Und allzu oft geben wir dem nach, wenn wir ehrlich sind. Allzu oft fühlen wir uns überwältigt davon. Und wir ringen damit. Und ich möchte den Paulus fragen, hey Paulus, wie konntest du so leben? Wie konntest du deinen alten Menschen, dein Fleisch, deine sündige Natur besiegen. Wie hast du das gemacht, Paulus? Und das Schöne ist, wir können uns wirklich mit dem Paulus zusammensetzen. Paulus hat uns nicht im Dunkeln gelassen, wie er so gelebt hat. Im Galaterbrief, im Kapitel 2, Vers 20 und auch in der Parallelstelle dazu im Römerbrief, im 6. Kapitel, gibt uns Paulus so etwas wie seine Lebensphilosophie, könnten wir sagen, seine Einstellung, wie er sein Leben gelebt hat. Und es ist wirklich mehr als eine Philosophie, irgendwas, was nur in den Gedanken ist, eine schöne Vorstellung. Das ist was sehr Konkretes, was auf einer Tatsache beruht, auf dem, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir uns das aneignen können, diese Erkenntnis, wie wir das persönlich für uns wirkbar machen können und anwendbar machen können und aneignen können, was Jesus für uns getan hat, nicht nur für unsere Erlösung, sondern auch für unser tägliches Leben, dann haben wir viel gewonnen. Und Paulus gibt uns hier nicht ein 10-Punkte-Programm, dem wir folgen müssen, um gute Christen zu werden oder für ein heiliges Leben. Er sagt uns auch nicht, du brauchst 20 Seelsorgesitzungen oder du brauchst so und so viel Psychoanalyse. Die Antwort, die Gott uns durch den Paulus gibt, ist sehr einfach. Ist erstaunlich einfach. Das ist das Kreuz und die Auferstehung von Jesus. Und wir mit ihm werden wir sehen. Und wenn wir diese Dinge, wenn wir diese Wahrheiten wissen und in unserem Leben anwenden, dann werden wir einen spürbaren, erfahrbaren Unterschied erfahren in unserem Leben. Es wird einen Unterschied machen. Das ist nicht nur Theorie, sondern das ist machtvoll, das ist kraftvoll. Lesen wir im Galaterbrief den Vers 20 im Kapitel 2. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und lesen wir auch im Römerbrief, im Kapitel 6, lasst den einen Finger da, wir werden ein bisschen hin und her surfen heute Morgen. Ein Finger in Galater 2 und dann schlagt auf Römerbrief Kapitel 6 in Vers 3. Wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit der Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Lüsten gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was ist das Geheimnis hier des Paulus? Es sind hier zwei Schritte, drei Schritte, je nachdem, wie wir es ansehen wollen. Die erste Wahrheit ist, Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Oder im Römer 6 hier sagt er, wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir verstehen das nicht ganz, aber die Bibel lehrt uns für eine mystische Einheit zwischen dem Gläubigen und Jesus Christus. Die Bibel lehrt uns, als Jesus vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt wurde, da ist mein alter Mensch, dein alter Mensch mit ihm ans Kreuz genagelt worden. Auf so eine mystische, geistliche Art, die wir nicht voll verstehen. So wie unsere Sünden auf ihm gelegen sind. Wie er unsere Sünde in seinem Leib am Kreuz getragen hat. Wir können das nicht ganz verstehen. Ich verstehe das nicht ganz, wie Jesus meine Sünden tragen konnte vor 2000 Jahren auf dieses Kreuz. Aber deswegen ist es trotzdem eine Tatsache, weil Gott uns es sagt. Und auf dieselbe Art und Weise ist auch mein alter Mensch mit ihm gekreuzigt worden. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, das ist nicht nur irgendwie so eine Vorstellung, so eine psychologische Hilfe, damit wir brave Menschen sind. Sondern es ist eine historische Tatsache. Es ist nicht nur ein Wunschdenken. Im geistlichen Bereich hat es wirklich stattgefunden. Es war ein Ereignis vor 2000 Jahren. Im geistlichen Bereich, ein geistliches Ereignis. Jesus hat nicht nur für meine Sünden bezahlt am Kreuz, sondern auch mein alter Mensch ist mit Jesu Leib gebrochen worden am Kreuz vor 2000 Jahren. Eine Wahrheit, die wir verstehen müssen. Da ist unser alter Mensch gemeinsam mit dem Leib Christi gebrochen worden, die Macht der Sünde gebrochen worden. Und Jesus hat uns freigekauft von dieser Dominanz unseres alten Menschen oder unseres Fleisches. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Jesus hat uns nicht nur freigekauft von unseren Sünden, hat uns nicht nur erlöst, sondern er hat uns auch ein heiliges Leben ermöglicht. Als mein alter Mensch, meine sündige Natur mit ihm gekreuzigt worden ist. Jetzt mal weiter hier im Römer 6, im Kapitel 6. Sagt, ich bin mitgekreuzigt mit Christus, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dieses Wort abgetan heißt nicht vernichtet. Unsere sündige Natur ist nicht vernichtet worden am Kreuz. Sie ist noch immer mit uns. Aber was dieses Wort bedeutet, ist, dass sie unwirksam gemacht wurde. Dass sie gelähmt wurde. Dass sie außer Dienst gestellt wurde. Ein alter Mensch ist gebrochen worden. Er ist machtlos gemacht worden. Seine Wahrheit ist eine Tatsache, die wir wissen müssen als Christen. Weil wenn wir sie nicht wissen, werden wir es nicht im Glauben beanspruchen. Wir werden nicht siegreich sein. Diese Wahrheit, dass der alte Mensch mich nicht länger kontrollieren kann, mich nicht länger dominieren kann, mir nicht länger diktieren darf, was ich machen soll. Er hat keine Autorität, keine Macht mehr über mein Leben. Der wurde mit Jesus gekreuzigt, der wurde gelähmt, der wurde gebrochen und kraftlos gemacht. Dieser alte Mensch ist wie ein Querschnittgelähmter, der in seinem Stuhl sitzt und der gerade den Kopf bewegen kann. Alles, was er noch tun kann, ist, er kann mich anschreien, er kann mir drohen, er kann sagen, ich habe Macht über dir, über dich, Entschuldigung, ist kein schönes Deutsch, ich habe Macht über dich, ich werde dich verprügeln, wenn du nicht auf mich hörst. Das ist alles, was er tun kann. Und wenn wir davonlaufen, voll Angst, dann ist es wirklich unser Problem. Dann sind wir selbst dran schuld. Dann liegt es an uns. Wir müssen das nicht mehr tun. Wir müssen keine Angst haben. Der ist machtlos. Der ist gelähmt. Alles, was er tun kann, ist drohen oder mich anschreien. Aber er hat keine Macht mehr über mich. Genauso schreit uns unser alter Mensch an. Er sagt, du musst diesem Verlangen nachgeben. Du kannst nicht einfach frei werden davon, zumindest nicht ohne die 20 Stunden Psychotherapie. Also einfach geht das nicht. Ich sage, du hast keine Wahl. Du musst tratschen. Du musst lügen. Du musst diesen Gedanken weiterspielen. Du musst nochmal hinschauen. Du musst deinem Zorn freien Lauf lassen. Du musst zuerst an dich denken. Schreit uns an, der kleine Querschnittgelähmte. Schreit uns an, er belügt uns. Aber die Wahrheit ist, er ist gelähmt, er ist machtlos. Schreien ist alles, was er noch tun kann. Sieht er ist wie ein General, der einmal den Befehl, das Kommando über unser Leben hatte. Aber jetzt ist er degradiert worden. Jetzt ist ihm der Stern von der Uniform runtergerissen worden. Und er hat keine Autorität mehr. Das ist, was bei der Bekehrung geschehen ist. Als wir uns bekehrt haben, ist es passiert. Er ist entmachtet worden. Er ist noch immer da, aber ohne Macht, ohne Autorität. Er ist noch immer da. Und die Frage ist ganz einfach, wer dominiert mein Leben? Der alte Mensch, das selbstsüchtige Ich oder Jesus Christus? Aber dieser alte Kerl hat keine Autorität mehr über mein Leben. Alles, was er kann, ist mich anschreien und mich belügen. Wer ist der Chef in meinem Leben? Wer lebt mein Leben? Soweit es an Gott liegt, sind wir mit Christus gestorben. Als wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben. Was heißt das praktisch für uns? Praktisch ist es eine tägliche Übung. Jesus hat gesagt in Lukas 9, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist ein ständiger Tod uns selbst gegenüber durch eine freiwillige Entscheidung. Inmitten von allen Versuchungen, inmitten dessen, dass dieser kleine Schreihals mich anschreit, wir können Nein sagen zu diesem selbstsüchtigen Menschen, zu diesen selbstsüchtigen Wünschen, zu diesen Gedanken. Wie können wir das tun? Weil unser alter Mensch gekreuzigt worden ist mit Christus vor 2000 Jahren und er hat keine Macht mehr über uns. Ja, wir können noch sündigen. Hey, das ist unsere freie Entscheidung. Wir können das tun. Aber das Schöne ist, wir müssen das nicht mehr tun. Wir können frei sein. Der alte Mensch muss uns nicht mehr dominieren. Seine Macht ist gebrochen worden. Und wir müssen diesem Drängen nicht mehr nachgeben. Wie machen wir diese geistliche Wahrheit jetzt für uns persönlich wirksam? Wie alles, was wir vom Herrn empfangen, wie unsere Erlösung durch Glauben. In Galater 2,20 heißt es, was ich jetzt in meinem Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und im Römerbrief, im Kapitel 6, im Vers 11 hier, heißt es, haltet euch der Sünde für tot. Dieses für tot halten ist was Aktives. Ein aktiver Glaube. Wenn das stimmt, dass der alte Mensch mit Jesus gekreuzigt worden ist, damit ich, dass ich nicht länger in Gebundenheit bin, dann heißt es, ich bin frei. Römer 6, 12 hier. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das heißt, praktisch heißt, dass ich sage, nein, zu dieser alten sündigen Natur. Ich stelle meine Glieder, mich selbst, ihr nicht mehr zur Verfügung. Ich sage diesem alten Menschen, nein, ich muss diesen Gedanken nicht weiterdenken. Nein, das stimmt nicht, ich muss nicht nochmal hinschauen. Ich muss diesen Tratsch nicht aussprechen. Ich muss nicht zugreifen und dieses Ding stehlen oder den, weiß nicht, den Mars Riegel aus dem Regal nehmen. Wir können ihm sagen, du hast keine Macht mehr über mich. Du bist gekreuzigt und ich muss dir nicht mehr nachgeben. Wir haben diese Vollmacht, wir haben diese Autorität von Gott, Nein zu sagen zu unserem selbstsüchtigen Menschen. Das ist der erste Punkt und der ist wichtig. Wichtig, dass wir das verstehen. Der alte Kerl ist mit Jesus gekreuzigt worden. Aber es ist nicht nur ein Sterben, es ist nicht nur ein Verleugnen, es ist nicht nur ein Nein sagen, sondern als zweiter Punkt, es ist was wirklich Positives dabei, ein positiver Aspekt. Und auch der ist begründet in einer historischen Tatsache. Im Vers 4 hier im Römer 6. Heißt es, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir. So sollen auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Die Bibel sagt, wie Jesus auferstanden ist vor 2000 Jahren, so werden auch wir auferstehen. Das ist eine abgemachte Sache. Das ist eine Tatsache. Wir werden auferstehen. Wir werden einen neuen Leib erhalten. Wir werden ganz frei sein. Unsere sündige Natur wird ganz abgetan sein. Und wir werden frei sein, das zu sein, wofür wir erschaffen wurden. Und jetzt können wir im Glauben nicht nur so leben, als wären wir mit Christus gestorben, sondern wir leben im Glauben auch so, als wären wir bereits mit ihm auferstanden. Ich mag das, der Francis Schaeffer hat es so ausgedrückt. Wir sollen so leben, als wären wir bereits gestorben mit Christus, als wären wir schon tot und dann wieder auferstanden. Und als hätten wir wieder Paulus. Ziemlich wörtlich. Paulus hat den Himmel gesehen. Er ist in den Himmel entrückt worden. Hat diese Herrlichkeit gesehen. Hat diese Gemeinschaft mit Gott erlebt. Hat von Angesicht zu Angesicht gesehen. So sollen wir leben. Gestorben, auferstanden, entrückt in den Himmel und dann im Glauben wiederkommen auf die Erde. Und so leben, als wären wir bereits auferstanden und als wären wir bereits verherrlicht. Römer 6,11 sagt uns, wie Jesus für Gott lebt, so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wir sind nicht nur tot für uns selbst, für die Welt und für die Sünde, sondern was Positives. Nein, wir leben für Gott. Unser Sterben ist nicht ziellos oder sinnlos, sondern es hat ein Ziel, dass wir für Gott leben. Und das ist wieder aktiv. Er sagt, wieder haltet euch lebendig für Gott. Oder im Römerbrief, hier im Kapitel 6, Verse 13 und 14, ein Stück weiter unten. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, das heißt, ich sage dem alten Menschen, du hast keine Macht mehr über mich. Du bist gelähmt. Ich muss dir nicht mehr gehorchen. Das sage ich ihm. Und dann drehe ich mich um und ich gebe mich selbst Gott hin. Und ich stelle meine Glieder, das heißt meine Hände, meinen Mund, meinen Sinn, meine Augen, Gott zur Verfügung. Als sein Werkzeug. Praktisch heißt es, in jeder Situation, wo wir versucht werden, wo wir versucht sind nachzugeben, diesen Tratsch zum Beispiel weiterzuerzählen, kann ich sagen, halt, stopp. Ja, du alter Mensch, du hast keine Autorität mehr über mich. Ich muss das nicht länger tun. Und Jesus, jetzt gebe ich dir meinen Mund. Segne du das, was ich sagen werde. Und mit welchem Glied ich immer kämpfe. Ob das meine Augen sind gerade, meine Hand, mein Sinn. Ich kann dem Herrn sagen, ich gebe meine Hand, meine Augen, meinen Sinn, meine Hand dir. Herr, segne du das, was ich gerade tue. Und das ist nicht nur theoretisch. Probiert es mal aus, praktisch zu sagen, wenn ihr gerade versucht werdet und bevor ihr nachgebt, es zu sagen, halt, ich muss das nicht mehr tun. Jesus, ich gebe diese, was sind meinen Mund, meine Augen dir. Es ist kraftvoll, es ist machtvoll. Es wird etwas Erstaunliches passieren. Wenn du das tust, wirst du erkennen, hey, die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Der Kampf wird zu einem großen Teil vorbei sein. Die Versuchung wird nicht mehr so groß sein. Das ist keine Theorie, das ist praktisch. Probiert es mal aus. Woher kommt diese Kraft her, Nein zu sagen? Woher kommt die Kraft, so zu leben? Das ist vielleicht ein dritter Punkt, wenn wir Punkte machen wollen. Aus uns selbst? Nein. sondern von Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt. Wenn er den Finger, der bei Galater 2,20 liegt, mal kurz hochschnipst, da steht nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt bevor ich noch gestorben bin, in meinem jetzigen Leben lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, es ist nicht mehr länger du, der lebst, es sind nicht mehr länger deine Kraft und deine Ressourcen, deine Fähigkeiten, deine Stärke. Nein, sondern Jesus lebt in dir. Und es ist seine Kraft, seine Ressourcen, seine Fähigkeiten. Und alles, was wir tun müssen, ist aus dem Weg gehen und ihm sein Leben durch uns leben lassen. Es ist wirklich alles, was wir tun müssen. Das ist unser Teil. Er lebt in uns. Er, der für mich gestorben ist. Er, der für mich auferstanden ist. Er, der verherrlicht ist. Er wohnt in mir. Und er hat in Johannes 15 verheißen, dass er Frucht bringen wird aus meinem Leben. Und darauf vertrauen wir. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Es ist wie bei unserer Erlösung. Nicht unsere Werke. Nicht unser Werk. Heiligung, ein heiliges Leben ist auch nicht unser Werk. Wir müssen uns nicht, oder wir können uns nicht hinarbeiten. Ich werde heilig leben. Nee. Er wird es durch mich tun. Er ist der Macher. Aber wir sind auch nicht völlig passiv. Wir sind nicht irgendwelche Statuen aus Stein. Leblos. Was ist unser Teil? Unser Teil ist der Glaube, das Vertrauen. Das Vertrauen an sein Wort, an Römer 6, an Galater 2,20. Wir ergreifen das im Glauben und wir entscheiden uns, unsere Glieder Jesus zur Verfügung zu stellen, zu seiner Ehre, ihm selbst. Mein Teil ist, ich lege mich in seine Hand, im Vertrauen auf seine Verheißungen. Und das sind ständige Glaubensschritte, das sind ständige Schritte solcher Hingabe. Seine Verheißungen. Also ich sage, auf Grundlage deiner Verheißung, Gott, du mir da in Galater 2,20 gibst oder in Römer 6 oder wo immer in seinem Wort. Aufgrund dieser Verheißungen erwarte ich, dass du sie erfüllen wirst und dass du Frucht bringen wirst in meinem Leben. Das ist diese Erwartungshaltung. Aktives Vertrauen. Das beste Beispiel, was mir einfällt in der Schrift, ist die Maria, die Mutter Jesus. Erinnert ihr euch, der Engel ist zu ihr gekommen? Wie gesagt, ach, gesegnet bist du unter den Frauen. Die Macht des Höchsten wird dich überschatten. Und du wirst einen Sohn gebären und er wird Sohn Gottes heißen. Und wow. Maria sagt, wie kann das geschehen? Ich habe keinen Mann. Wie kann es geschehen, dass ich Gottes Sohn zur Welt bringe? Und dann hat sie gesagt, es geschehe mir nach deinem Wort. Sich im Vertrauen hingegeben. Hat gesagt, ich glaube dem Wort Gottes. Und ich gebe meinen Leib in seine Hand. Und mir geschehe nach deiner Verheißung, Gott. Das war ihr Teil. Das war der Teil, wo sie aktiv sein musste. Dieses Vertrauen auf Gott. Dieses Beanspruchen von diesen Verheißungen. Aber das war alles, was sie tun konnte. Hey, sie konnte nicht ohne fremde Hilfe ein Kind zur Welt bringen. Sie hat einfach Gott vertraut, hat sich in Gottes Hand gelegt, hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und das Resultat davon ist Jesus geboren worden. Das war ein Werk des Heiligen Geistes, das war ein Werk Gottes. Da hat sie nichts dazu getan. Und dasselbe ist in unserem Leben. Genauso funktioniert es für uns. Dass ich sage, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich glaube, dass diese Wahrheit in Römer 6 stimmt. Gott, ich glaube dir, dass der alte Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist vor 2000 Jahren, dass er keine Macht mehr über mich hat. Und Gott, ich gebe dir jetzt. Ich gebe dich mir. Ich gebe mich dir hin. Herr, meine Glieder, meine Hand, meine Augen, meinen Mund, meinen Sinn. Gott, ich gebe mich dir hin. Wo immer der Bereich ist, wo ich gerade versucht werde. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du in mir lebst. Und Jesus, ich erwarte von dir, dass du deine Worte in meinem Leben vollbringst. Dass du deine Worte in meinen Mund legst. Dass du deine Gedanken in meinen Sinn legst. Dass meine Hand von dir gelenkt wird und dass du mich hilfst, das Richtige zu tun. Und dass du das segnest, was ich tue. Und wir können das tun jeden Morgen, wenn wir aufstehen. Du musst sagen, nein, ich. Der alte Kerl, der hat keine Autorität mehr über mich. Ich muss ihm nicht mehr folgen. Wir können das jedes Mal tun, wenn er uns anschreit. Und sagen, nein. Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich lege mich in deine Hände. Ich vertraue dir. Jede Versuchung können wir innehalten und diese Wahrheiten im Glauben ergreifen und uns in seine Hände legen. Und vertraue einfach auf ihn. Er weiß, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Er weiß es und er erwartet es nicht. Aber wenn wir das tun und uns ihm so ausliefern, im Vertrauen auf sein Wort, dann werden wir Wunder erfahren. Dann werden wir Freiheit von Sünden erfahren, von denen wir nie geglaubt haben, dass wir von denen loskommen könnten. Ah, genau das, woran du jetzt denkst. Diese Dinge, immer wieder in demselben, weiß schon. ich will es nicht, aber ich komme nicht los. Jesus, der alte Mensch ist gekreuzigt. Er hat keine Macht mehr, der schreit nur mehr. Jesus, ich gebe es jetzt dir, diesen Bereich. Vollbring du dein Wort in meinem Leben, es geschehe mir nach deinem Wort. Und wir können Sieger leben in diesen konkreten Situationen. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist uns der Heilige Geist gegeben worden. Nicht unbedingt, dass wir springen oder bellen oder sonst irgendwas. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, damit ihr meine Zeugen seid. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Letzte Frage, die wir stellen können, ist, okay, ich verstehe das, klingt gut, aber warum soll ich so leben? Ich meine, warum soll ich aufhören zu sündigen und nicht weiter für mich selbst leben und diesen alten Menschen in mir befriedigen? Warum soll ich nicht weiter sündigen? Und der erste Punkt, den Gott uns sagt, ist, erstens, es ist dumm, so weiter zu leben. Lest weiter im Römerbrief, im Kapitel 6. Sagt, hier, Sünde versklavt dich, dieser alte Kerl. Er wird dich versklaven und er wird dich verletzen und er wird dich letztendlich zerstören. Das ist der erste Punkt, warum es nicht weise ist. Aber der zweite Punkt, und das ist wirklich unsere letztendliche Motivation, ist zurück im Galaterbrief. Im Vers 20, Kapitel 2. Sagt der Paulus, weil Jesus mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist meine letztendliche Motivation. Weil er mich so geliebt hat. Weil er meine Sünden getragen hat, damit ich erlöst sein kann. Weil Jesus damals vor 2000 Jahren seinen Leib hat brechen lassen, damit mein alter Kerl keine Macht mehr haben kann über mich. Er hat mich befreit von der Macht der Sünde. Und wenn ich darüber nachsinne, wenn ich an seine Liebe denke, wenn ich daran denke, wie er sich selbst hingegeben hat für mich, letztendlich sich selbst mir gegeben hat, um mir zu dienen, um mich zu befreien. Und wenn ich darüber nachdenke und sehe, wie Jesus sagt, es ist vollbracht, ja, dann was sollte ich anderes tun? Sollte ich mich dann ihm vorenthalten, wenn er sagt, ich will dich? Was sollte ich anders tun? Wie könnte ich Nein sagen zu ihm? Was sollte ich anders tun, als mich ihm zurückgeben und sagen, ja, Jesus, da sind meine Glieder, da bin ich. Ich will dich verherrlichen. Er hat mich geliebt, er hat mich zuerst geliebt und ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Und ich reagiere auf seine Liebe und ich schenke mich ihm zurück. Es ist meine Motivation. Und nebenbei ist es auch noch gut für mich. Aber das soll nicht die erste Motivation sein. Es ist zu billig. Es ist meine Motivation, mein Antrieb. Er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Übrigens, Klammerbemerkung, das ist eine der besten Definitionen von dem, was Liebe wirklich heißt in der Bibel. Wir haben so viele verschiedene Vorstellungen von Liebe. Die Welt hat es ganz verdreht, alles. Manchmal denken wir oder reden wir von Liebe, wenn dieses Herzklopfen da ist und dieses warme Gefühl, wenn uns jemand sympathisch ist oder wenn uns jemand gefällt. Manchmal heißt es nicht mehr als Sex. Ah, wir lieben uns. Und das alles mag Teil von Liebe sein, aber Gottes Liebe ist weit mehr. Liebe im biblischen Sinn ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Es ist nicht in erster Linie ein Verlangen, was zu bekommen, was zu kriegen. Eine Lust, das ist, was die Welt uns sagt. Liebe ist auch nicht etwas, was wir nicht unter Kontrolle haben. Ach, klick, ich bin verliebt. Klick, jetzt nicht mehr. Tut leid. Kann nichts tun, es ist halt so. Nein, sondern was ist Liebe hier? Nach dem, was wie Jesus uns geliebt hat, ist Liebe, wenn wir uns selbst jemand anderem aus freier Entscheidung hingeben. Das ist die biblische Definition von Liebe. Und es ist praktisch, wir können nicht abstrakt lieben. Wir können nicht abstrakt geben. Sondern es ist praktisch. Es ist, ich gebe von meiner Zeit, von meiner Interesse, meine Gedanken, meine Aufmerksamkeit. Jesus hat uns auch nicht abstrakt geliebt. Galater 2,20. Jesus hat mich geliebt und sich selbst für mich was hingegeben. Es war nicht nur irgendwie, er ist nicht da gesessen und gesagt, ah, ich liebe euch. Es war praktisch. Und noch was, Jesus hat uns nicht geliebt, weil wir so liebenswert waren. Weil er gesagt hat, ich habe den Günther gesehen und ich konnte nicht anders, als mich in ihm zu verlieben. Das ist nicht, was passiert ist. Jesus hat uns geliebt, als wir Sünder waren, als wir ihm feindlich eingestellt waren, als wir in Rebellion gegen ihn waren. Da hat Jesus uns zuerst geliebt und sich selbst für uns gegeben. Das ist Liebe, selbstlose Liebe, bedingungslose Liebe. Und wirklich dazu hat Gott uns berufen. Gott sagt, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Und er sagt jeden von uns, liebe deine Nächsten. Und wir können noch einen Schritt runter gehen, sagt, liebet eure Feinde. Wir kommen nicht aus. Und manchmal sind unsere Nächsten und unsere Ehepartner eher wie unsere Feinde. Aber Jesus sagt, liebt sogar eure Feinde. Und wenn ich an meinen Feind denke, dann sind kaum diese warmen, flauschigen Gefühle da für ihn. Oder mein Herz wird nicht gerade aus Zuneigung für ihn klopfen. Oft heißt das gegen unsere Gefühle lieben. Geht es? Ja, weil lieben ist geben. Wir können gegen unsere Gefühle geben. Im Römerbrief im 12. Kapitel sagt uns der Herr, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und so können wir geben. Wir können letztendlich uns selbst geben, wie Christus sich uns gegeben hat. Und solche Liebe, wenn wir ehrlich sind, kommt dann natürlich. Wir sind von Natur aus selbstsüchtig. Wir wollen von Natur aus bekommen, aber nicht geben. Aber wir müssen es lernen zu lieben. Und wir können das lernen. Im Titus 2,4 schreibt der Paulus, die alten Frauen sollen die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Das heißt, wir können Liebe lernen. Wie können wir so lieben lernen? Aus eigener Kraft wieder? Nein. Wie können wir geben lernen? Setzen wir Liebe mit Geben gleich. Das macht es praktischer. Wie können wir bedingungslos geben, ohne vielleicht zurückzuerhalten? Aus eigener Kraft? Naja, das geht uns total gegen den Strich. Es ist dasselbe wie oben, indem wir den alten Menschen als gekreuzigt halten. Mit Jesus vor 2000 Jahren. Und indem wir uns Gott hingeben und sagen, Gott, lieb du durch mich. Das Schöne ist, er hat diese Liebe schon. Und er will sie nur durch uns leben. Das Einzige, was er braucht, ist unsere Hingabe und unsere Kooperation. Dass wir gehorsam sind gegenüber der Schrift, im Gebet und im Vertrauen ihm gegenüber. Und dann wird er durch uns lieben. Er wird es vollbringen. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Oder 20. Schlag nach. Einfaches Rezept hat Gott uns gegeben. Keine 20-Schritte-Pläne. Einfaches Konzept. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Und wir werden auferstehen, wie er auferstanden ist. Und wir können jetzt so leben, als wären wir schon gestorben und in den Himmel gewesen und wieder zurückgekommen. Und er will sein Leben durch uns leben. Vielleicht noch zum Schluss ganz kurz. Wir werden in 2 Wochen Taufe haben. Taufe ist etwas, was genau diese Wahrheiten bildlich zum Ausdruck bringt. Vielleicht nochmal in Römer 6. Die ersten Verse, die wir gelesen haben, da heißt es im Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, wo auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Taufe symbolisiert diese Identifikation mit Jesus. Wenn wir uns taufen lassen, dann erklären wir, verkündigen wir öffentlich, das, was in uns passiert ist, dass wir mit ihm gestorben sind. Und dann drücke ich das außen sichtbar vor Menschen, vor Dämonen, vor Engeln, wer immer zusehen will. Drücke es öffentlich aus und sage, ich gehöre zu Christus. Das ist, was ich tue, wenn ich mich taufen lasse. Ich drücke diese Hingabe zu ihm aus. Ich sage, ich war ein Sünder, aber mein alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt und er ist begraben. Und ich bin diesem alten Menschen, diesem alten Zeug, diesen alten Gewohnheiten, diesem alten Leben, dieser alten Dingen, ich bin der Welt gestorben. Und das Zeug ist für mich auch gestorben. Und dann, was wir tun, wir begraben dich. Wir tauchen dich unter, wir begraben dich. Diesen alten Menschen in dem Wasser. Und dann, ziehen wir dich herauf. Auferstehung. Ja, du kannst wissen, meine Sünden sind vergeben, meine Sünden sind vergessen. Meine Sünden sind begraben. Und das, was ich jetzt lebe, lebe ich für ihn. Ich habe ein neues Leben. Ich bin auferstanden mit ihm. Jetzt lebe ich für ihn. Und Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Meister, Jesus ist mein Freund, Jesus ist mein Geliebter. Ich habe eine neue Identität. Ich gehöre ihm, ich folge ihm, ich lebe für ihn. Das ist, was Taufe ausdrückt. Ein öffentliches Bekenntnis für Jesus Christus. Ein Bild für alle, die sehen wollen, was Jesus für uns getan hat und was mit uns passiert ist dort am Kreuz vor 2000 Jahren. Dass wir mit ihm gestorben sind und wieder auferstanden sind. Das ist eine kraftvolle Erfahrung. So ähnlich wie das Abendmahl. Es ist ein Bild für uns, wo wir bildlich, praktisch erfahren, diese Wahrheiten, über die wir heute gesprochen haben. Und so, wenn jemand noch nicht getauft ist, lad euch ein. Noch alle anderen lade ich ein, es gemeinsam mit uns zu feiern, mit Gerhard und Ilse und der Anna und dem Benjamin und der Susanne aus Darmstadt, es gemeinsam zu feiern, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns beten.